noch einmal herzlichen Dank für Ihre Vorträge.
Timer. so we don't lose track of time.
Ich stelle jetzt mal eine Uhr, damit wir uns hier nicht gänzlich in der Zeit verlieren. Wir haben ungefähr 30 Minuten Zeit für eine Diskussion hier auf dem Podium und danach öffnen wir die Runde für Fragen, die Sie möglicherweise stellen möchten. Ich möchte zunächst einmal mich auf die Rolle der Kunst konzentrieren. In Ihren Vorträgen ging es ja um drei Kunstpraktiken. Wir haben vom aktiven Modus gehört und von den strukturierenden Grundsätzen und Prinzipien der Avantgarde-Kunst und über Dichtung. Diese drei Praktiken führen mich eigentlich tatsächlich zum Thema die Rolle der Kunst im kosmischen Kontext. Und ich würde gerne beginnen, unser Gespräch mit der Verbindung zwischen Fantasie und Implementierung, Imagination und Implementierung. Svetlana, Sie sagten nach Gursky, haben wir die Manifestation eines neuen erweiterten Körpers im Traum durch die Kunst. Und insofern würde mich interessieren, wie sieht er aus, dieser ewige Körper, und was sind die Tools, die helfen, ihn zu visualisieren? Es gibt verschiedene Aspekte, die mit Gurskys Theorie übereinstimmen, auf die ich nicht näher eingehen konnte, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Einmal die Frage nach dem Meer. Hier haben wir eine relativ grundlegende, fundamentale Umsetzung von Gurskys Ideen. So erfolgt auch die Transformation des Wesentlichen, der Essenz. Es interessiert mich wirklich diese reale Transformation des Körpers, vor allen Dingen auch bei der Dichtung. Findet sich dieses Element tatsächlich auch als ein reales Element in diesem Raum der Transformation, oder ging es hier eher um ein Instrument, ein Werkzeug, wenn man so will? Wenn man sich mit Poesie auseinandersetzt, muss man den Text ganz genau betrachten. Und insofern handelt es sich beim Text natürlich um eine Transformation dessen, was der Autor den Lesern sagen möchte. Und diese Gedichte sind übersetzt worden und deswegen beziehe ich mich auch auf sie. Auch die Frage der Form der Träume ist eine ganz, ganz relevante bei Zabolotsky. Also, dass es dort etwas gibt, was eben nicht nur das Menschliche ist. Robert in gleiche Richtung. Die Modellierung erweist sich als eine Art materielle Produktion in den Arbeiten der Künstler und Filmemacher. wird das sehr deutlich in einem Moment, in dem eine bestimmte technische Entwicklung noch nicht erreicht ist. Insofern würde ich auch Sie gerne fragen nach dieser Materialität und nach dem Aspekt der Möglichkeit und der Imagination. Aber mehr noch als das interessiert mich tatsächlich diese materielle Existenz, die ja dem Ziel entspricht, den materiellen Körper zu emotionalisieren oder zu bewegen oder in den Raum zu bringen oder zu verändern. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, zur Bedeutung der materiellen Existenz. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das Hauptproblem bei der sowjetischen Ästhetik in den 1920er und 30er Jahren ist genau die Frage, wo steht das materielle Objekt? Wie stehen wir zum materiellen Objekt? Und auch Ideologen wie Stalin und andere haben das Problem, Ideen in Objekten zu erkennen. Und das ist natürlich das, was meine Untersuchung des sozialistischen Realismus inspiriert haben. Wie materialisieren sich Ideen? Wie entwickeln sie sich? Ich denke, Dzsudzak bietet hier eine Antwort auf unsere Fragen. Das ist vielleicht etwas verwirrend, aber er unterzieht sich dieser dialektischen Analyse und der Idee und sagt am Ende, die Idee ist das Ding in der Idee. Es ist sozusagen die materielle Inkarnation, um die es geht. Es ist sozusagen die materialistische Festschreibung, aber das ist nichts, was besonders populär wäre bei den Ideologen. Er selbst war auch nicht sehr populär bei den Ideologen. Wie sieht es aus bei anderen, dem Bachtin-Zirkel zum Beispiel? Medvedev schreibt darüber zum Beispiel und analysiert auch durchaus detailliert die materielle Grundlage und den Überbau und verweist darauf, dass der Überbau selbst eine materielle Grundlage hat. Ideen existieren nur in ihrer materiellen Form und man muss sie transfigurieren und an ihnen arbeiten in ihrer materiellen Form. Und das ist für mich der Fokus. Ich möchte gar nicht sagen, dass alles ein Modell ist. Es ist nicht so, dass mich nur die Modelle interessieren, aber sie helfen mir, mich zu fokussieren, wenn ich die Frage beantworten will, wie materialisieren sich Ideen in Objekten. Und die Verbreitung dieser Modelle in den Filmen der 1930er Jahre findet statt, weil es ein Interesse an diesem Prozess gibt. Man sieht zum Beispiel in diesen Filmen einen jungen Menschen, der etwas produziert, was es nie zuvor gegeben hat. Und wenn ich das sehe, dann frage ich natürlich auch, wie arbeitet denn ein Wissenschaftler angesichts all dieser Widersprüche? Ich würde also Ihre Frage noch einmal beziehen wollen auf das, was ich hier vorgetragen habe und möchte es aber auch weiterleiten an Maria. Denn wir haben ja hier diesen Stoff, Veszestvo, bei all diesen Denkern. Aber ich glaube, die Differenzierung beginnt in dem Moment, wenn Sie Primärmaterie und Technologie zusammendenken, also Transformation durch Arbeit, durch Maschinen mit eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass hier ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage möglich sind. Platonow gibt eine, andere geben eine andere. Wie sieht das aus? Es würde mich interessieren, von Ihnen zu hören im Zusammenhang mit der Technologie und der Materie. Ich habe ja auch nie gesagt, Sie sind gleich. Ich hatte nicht die Zeit, das weiter auszuführen, aber ich sagte ja, dass es zwei unterschiedliche Ansätze gibt. Mit Blick auf die Bogdanow'sche Herangehensweise an die Organisation. Einmal ist es die eher produktivistische Herangehensweise. Erwartow wäre dann ein Beispiel für diesen Ansatz. Hier wird sozusagen diese organisatorische Ontologie und eine Art Technizismus zusammengeführt. Zumindest bei einigen Artikeln von Arvatov ist es so, dass er besteht auf einer technizistischen Interpretation des Marxismus. Die Formation der Menschen, die Bildung und andere Prozesse, die automatisch und sehr schnell zum Kommunismus führen. Wenn man die Kunstproduktion kollektiviert, wenn man Maschinen ins Spiel bringt, den Künstlern sagt, nutzt Maschinen, nutzt fortschrittliche Technologie, dann hat man nicht notwendigerweise kommunistische Beziehungen, Relationen in der Kunst oder Kunst, die automatisch kommunistisch ist. Und das ist Arvatovs Position, der eben aktivistischer ist in seiner Interpretation der Organisation der Produktion. Bei Platonow ist es auf der ästhetischen Ebene so, dass es die Reorganisation der Wahrnehmung ist, die ihm wichtig ist. Und ich glaube, wir können ihn hier näher bringen oder stärker verbinden mit Platonows ästhetischer Theorie, die sich ja auch ganz stark auf die Perzeption richtet. Das ist mehr oder konkreter als die Vorstellung einer Umstrukturierung der Produktion durch das Proletariat. Tabukin, der ja auch über die Organisation der Wahrnehmung geschrieben hatte, wäre hier ebenfalls sehr in der Nähe anzusiedeln. Er befasste sich mit Malerei. Also ich denke, diese beiden Linien sind durchaus sichtbar in einem Rahmen, in diesem Rahmen aber. Für die philosophische Elaboration dieser Idee von Platonow ist es, wes ist wo, was als Grundgedanke eine Rolle spielt, aber ich glaube, wir müssen das auch unterscheiden von seiner Diskussion der Frage, was soll die Kunst? Das, was wir hier haben, ist etwas, was ganz weit jenseits von der Frage, die er ansonsten gestellt hat, mit Blick auf die Kunst verortet. Ich weiß nicht, ob ich hier meine Position klar gemacht habe, aber das ist das, was ich deutlich machen wollte. Ich finde, es ist eine ausgesprochen spannende Diskussion. Ja. Diese Zirkularität interessiert mich sehr. Auch das, was alle drei von Ihnen beschreiben. Robert, Sie sagten, hier wird den Händen etwas gelehrt und Maria verweist auf den Modus, den wir auch wiederfinden in dem Sammeln der Partikel. Oder das Beispiel des roten Ziegelsteins und unserer Möglichkeit, Rot zu verstehen. Hier gibt es eine gewisse Zirkularität der Organisationsprinzipien. Und das ist auch etwas, was mich zurückwirft auf die Zirkularität dieses Flows, wenn man so will. Bedeutet das aber für uns einen Schritt vom Objekt zum Modell oder vom Objekt zur Realität und dann zurück zum Objekt? Verstehe ich es richtig, dass die Zirkularität ein Thema ist? Ich würde das nicht reflektiv nennen, ehrlich gesagt. Sehe ich genau das Gegenteil. Das ist eine Praxis, es ist eine Pragmatik, es ist ein Progress, wenn man so will. Und das ist nur möglich, indem man sich dieser Frage konkret stellt, die die Kritiker kritisierten diesen Ansatz aber als reine Theorie. Es gibt noch einen Film, den ich nicht genannt habe, die überführten, ist der Titel The Convicts, und er basiert auf einem Text über die Sklaverei und den Transport der Sklaven über den Kanal. Und es gibt hier diejenigen, die helfen wollen, den Kanal zu bauen. Und einer der Ingenieure publiziert ein Buch darüber, wie man einen Kanal baut. Und der andere geht hin und sagt, so funktionieren diese Schleusen. Was wiederum den anderen überzeugt. Seine graue Theorie, seine reine Theorie hinter sich zu lassen. Und in dieser kosmischen Reise gibt es sozusagen einen anderen Rivalen, der tatsächlich konkrete Wissenschaft betreibt, im Gegensatz zu den anderen. Es gibt einen Raketenwissenschaftler, der eine Rakete ins Weltall schießt, und er schickt sie ins Weltall, sie kommt zurück und da ist ein Haar drin und er sagt, ja gut, aber dieses Haar ist tot. Er glaubt, er habe diese Probleme mit seiner eigenen Rakete durchgearbeitet und er brauche keine Theorie, um zu beweisen, dass es funktioniert. Mit anderen Worten, wir haben hier Beispiele für Zirkularität und gleichzeitig haben wir aber hier die Intention, auch nach außen zu blicken. Alle die Argumente, ob es Spezialisten sind oder der Westen oder die Geschichte oder das Militär, sind irrelevant, denn es gibt hier etwas, was geschieht, was Fakt ist. Und das ist ja durchaus eine noble marxistische Idee, die Dialektik, auch die Dialektik der Praxis. Es ist ein spannender Standpunkt, war es auch damals zu dieser Zeit. Und er bleibt attraktiv, wenngleich er gewissermaßen etwas korrigiert werden muss, wenn wir mit dieser Idee und dieser Vorstellung von Praxis weitermachen wollen. Dem stimme ich zu. Ganz und gar. Vielleicht noch in Ergänzung. Diese Verbindung von Ideologie und Praxis findet tatsächlich statt, auch bei Bogdanov zum Beispiel. Auch in seine Auseinandersetzung mit der Theorie und dem Nutzwert, der ja eine durchaus pragmatische Interpretation der Transformationen von Wert zu verstehen ist. Alles geht also zurück auf einen utilitaristischen Appeal, wenn man so will, dieser Attribute der Objekte. Das ist ein wichtiges metaphysisches Kriterium für Bogdanov und gleichzeitig etwas, was sich unmittelbar bezieht auf die Praxis des Arbeitens. Also die Formung der Attribute der Objekte steht im Zentrum. Und Für Bogdanov ist es nicht mehr als das plus die Erfahrung und die Prozesse der Organisation. Was interessant ist, denn in der empiristischen Philosophie haben wir ansonsten ja eher die Wahrnehmung, die Perzeption als etwas Gegebenes. Bei Bogdanov ist es so, dass er rekonstruiert und ergänzt, zum Beispiel das Historische und das Praktische ergänzt. Und ich glaube, die Praxis ist hier der Schlüssel in dieser Fusion von Positivismus, Empirismus und Marxismus. Und was die Zirkularität angeht, würde ich sagen, dass Bogdanov einen Prozess andeutet, der ein offenes Ende hat. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des Ergebnisses. Das Ganze hängt auch von bestimmten historischen Bedingungen ab. Ist gleichzeitig aber durchaus auch als eine Möglichkeit der Implementierung der klassenlosen Gesellschaft denkbar. Es ist sozusagen ein sich selbst organisierender, universeller Prozess, der eine soziale Dimension hat, aber auch zahlreiche andere Dimensionen aufweist. Es ist eigentlich eine eher offene Struktur. Es ist also keine Wiederholung in dieser Zirkularität. Nun, Sie haben ja auch anfangs nach Kunst gefragt. Kunst fügt sich ein in diese Idee der Praxis. Und sie unterscheidet sich von der Produktion, ist gleichzeitig aber untrennbar mit ihr verbunden. Und hier kommt Medvedev ins Spiel. Wenn man hingeht und etwas aus Eisen baut, dann ist es nicht mehr Eisen. Eisen ändert sich dadurch und damit ändert sich auch die Funktion von Eisen in unserer Welt, in unserer Ökonomie. Und der Moment, von dem ich spreche, in dem Moment, in dem wir von der Avantgarde in den sozialistischen Realismus übergehen, dieser Moment, den Stalin einführte, mit den Worten, die Autoren, die Schriftsteller als Ingenieure der menschlichen Seele. Das ist der Shift, der dazu führt, dass wir ab einem bestimmten Moment an Materie und Technik und Technologie bei der Kunst denken. Wir denken die Kunst dann aber auch als etwas, was mit der emotionalen, mit der menschlichen Praxis zu tun hat in der Beziehung des Menschen zur Welt. Sodass jemand wie Vyatov möglicherweise die emotionalen Bedürfnisse von jemandem übersieht und die anderen aber hingehen und den Sozialismus aufbauen. Es ist also die Versuchung oder der Versuch, Psychologie einzubauen in diese umfassende Begegnung. Und die Praxis spielt eine Rolle als der Ort, an dem Materie, Ideen, Objekte, Ziele miteinander in Verbindung kommen und eine Umformung stattfindet. Dieser zweite Ingenieur in diesem Film, The Convicts, glaubt ja, dass es möglich ist, diesen Kanal zu bauen, rein theoretisch. Und darauf aufbauen kann es natürlich eine materielle Realisierung geben. Aber es ist nicht der einzige Weg. Bei der Dichtung, bei der Sprache hat man ja nicht dieses materielle Objekt, hat man ja nicht dieses konkrete Etwas, was man hinhält und sagt, dieses ist hier produziert worden als eine Einheit. Könnten wir trotzdem sagen, dass es sich um den gleichen Schritt der Realisierung handelt? Wie im materiellen Kontext. Bei den Beispielen, die ich genannt habe, Zabolotsky, da gab es nichts Geschriebenes. Er hatte nichts Philosophisches geschrieben. Er hatte längere Gedichte geschrieben und kürzere Gedichte, die eben philosophische Inhalte hatten. Und anschließend an das, was Robert gesagt hat über die Ingenieure der Seele, lässt sich durchaus sagen, dass Zawalotsky keineswegs einer dieser perfekten Ingenieure der russischen oder sowjetischen Seele war. Er war ganz stark verwurzelt im Idealismus, etwas, was aber vor allen Dingen nach dem ersten Kongress der nach dem ersten Schriftstellerkongress der sowjetischen Schriftsteller 1934 ganz und gar verpönt war. Idealismus wurde keineswegs gutiert vom Regime und eben auch nicht und insbesondere nicht nach dem ersten sowjetischen Schriftstellerkongress. Dennoch dachte Zawalowski permanent an anderes, hatte andere Themen und Ideen im Kopf. Er hatte sozusagen seinen eigenen Geist, den er ausdrücken wollte in seinen Poemen. Das, was er tat, hatte also nichts zu tun mit Ideen des Kommunismus oder Marxismus. Wenngleich es zu dieser Zeit eigentlich nichts anderes gab als Marxist oder Idealist sein, obwohl nach den Philosophen des Marxismus es durchaus hätte andere Optionen geben sollen. Nikolai Klujew, ein anderer berühmter russischer Dichter, wäre ein anderes Beispiel, was ich erwähnen könnte. Zawalowski konnte publizieren 1933, wurde dann aber verfolgt, ins Gefängnis geworfen und war im Exil. Und Klujew geschah das Gleiche. Er sprach über sein verbranntes Land und seine Geschichte. Und ich zitiere hier aus seinem Gedicht Waage. Zawalowski wollte aufzeigen, was die Kulturisierung bedeutete, nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine und anderen Ländern der Region. Und die Autoren mussten natürlich darauf reagieren, was geschah. Pasternak und andere mussten natürlich Antworten geben auf die Realität. Und das versuchte Zawalowski in seinen Gedichten zu tun. Ich wollte aber auch noch etwas sagen zu dem, was Robert gesagt hat zum Thema Entfremdung und anderes. Es gab die Idee der Transformation der Realität. Es gab eine Tragödie im Bereich der Luftfahrtforschung. 1934 gab es nämlich einen tragischen Zwischenfall. Es gab drei Wissenschaftler, die versuchten, ins Weltall zu fliegen, Raumfahrt geplant hatten und dort tragisch ums Leben kamen, denn ihre Rakete explodierte. Und das hatte natürlich massive Konsequenzen für die Gesellschaft für Raketenforschung im Land. Nun, die sowjetische Geschichte ist voll von Katastrophen, die geleugnet wurden. Maxim Gorki zum Beispiel, ein Flugzeug, stürzte ab in den 30er Jahren. 50 Menschen starben 1938. Tikolov stirbt in einem Unfall 1939. Savienka, eine der großen weiblichen Fliegerinnen, starb. Es gibt interessante Theorien dazu. Im Grunde sind das große nationale Tragödien, auch 1943, als der Wiedereintritt in die Atmosphäre zu dieser tragischen Katastrophe führt. Es gibt ein wunderbares Tagebuch, das eine der Beteiligten schrieb. Und sie schreibt, dass trotz der Tatsache, dass ihr Vater als alter Revolutionär, der auch im Gefängnis gesessen hatte und trotz der Tatsache, dass sie sehr, sehr wütend war über die Dinge, wie sie waren, sie sich engagierte für diese öffentlichen Narrativen der Luftfahrt. Und das ist ein interessanter Aspekt auch, was Sawalotski angeht. Ich kenne ihn nicht so gut, aber es gibt einige taktische Orte, einige Projekte, die für Menschen wie Sawalotski und andere, die antimodern, antitechnisch eingestellt waren, wichtig waren. Methylin zum Beispiel, sein großes Gedicht über das Experimentieren mit Frucht. Das ist eine andere Praktik. Oder ein anderer Praktiker, müsste man sagen, der all diese Theorien, all diese Darwins und so weiter zurückweist. Sie haben nicht wirklich mit Obst, mit Früchten gearbeitet. Hier haben wir aber die Frucht des Experiments, die beweist, dass die Prämisse legitim ist, die Prämisse, auf der die Experimente basieren. Und er partizipiert, er hat Teil an diesen nationalen Narrativen, wie auch zum Beispiel bei Bethulin, der eine Erzählung hat über Sidov, einen der Matrosen. Der war ein Agronom. Ja. Wir können also darüber streiten, ob die Poesie eine materielle oder nicht materielle Praxis ist, aber Sprache ist der Stoff der Ideologie nicht weniger als Technik der Stoff der Ideologie ist. Und an der Sprache arbeiten, mit der Sprache arbeiten, war für Sawalotski sozusagen analog zu dem, was Bethulin vielleicht im Bereich Hortikultur und Gärtnerei machte.
Ja, jetzt würde ich auch gerne das Mikrofon ins Publikum geben, sozusagen. Wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich bitte und wir haben natürlich Mikrofone für Sie bereit. Bevor Sie fragen, also warten Sie, bis das Mikrofon kommt, sonst können die Dolmetscher nichts hören. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage an Maria, Bogdanov-Expertin. Eins der Prinzipien seiner Technologie war, dass das Prinzip der Kontradifferenzierung, die Überwindung aller Differenzierungen und Unterschiede, denn er dachte, dass Unterschiede, Differenzen, den Organismus, die Gesellschaft etc. schwächen. Das heißt, man muss sie überwinden, zum Beispiel durch gegenseitige Bluttransformation. Überwindet man den Unterschied zwischen Personen, sogar zwischen Mann und Frau? Das Ziel besteht darin, eine Art von Vereinheitlichung, Verschmelzung zu organisieren, um am Ende dieses Сверхчеловечество, diese übermenschlichen Wesen zu erreichen. Wie ist das Prinzip der Kontradifferenzierung, der Kontradifferenzierung? Wird es auf die Kunst angewandt und wenn ja, wie? Zweite Frage an Svetlana. Der Einfluss der Philosophie Tsiolkovskis, des beseelten Atoms spürt man bei Sawalotski ganz klar. Die beiden haben kommuniziert, sie kannten sich. Ich frage mich nur, könnten Sie vielleicht mehr sagen zu den Quellen dieses Panpsychismus, diese Seelenwanderung der beseelten Atome? Der Panpsychismus war ja damals sehr beliebt in der russischen Philosophie. Kaslow, Lapatin, Wolski, gab es Karl Duprell, wurde übersetzt ins Russische und auch Ernst Haeckel, seine berühmten Arbeiten wurden übersetzt. Fjodorow zum Beispiel war stringent gegen den Gedanken eines beseelten Atoms, das eine Inkarnation der anderen, nach der anderen durchläuft. Er war auch gegen den Buddhismus, während Tsiolkovsky ein Traktat geschrieben hat, das hieß Nirvana. Also was können Sie dazu sagen zu den Quellen? Vielleicht ist das auch der Einfluss der Theosophie. Auch da gibt es ja den Gedanken des wandernden, beseelten Atoms im Panpsychismus und in der Theosophie. Wir wissen, dass theosophische Ideen einen tiefen Einfluss hatten auf die kosmische Philosophie. Tsiolkovskis Kaluga war damals Zentrum der russischen Theosophie. Also das sind meine Fragen an Sie drei. Vielen Dank für die Frage oder die Fragen. Diese Kontradifferenzierung, wissen Sie, das kommt aus der deutschen Philosophie und zwar von Avenarius, wenn ich es richtig erinnere. Ich muss zuerst einmal sagen, ich lese das sowohl philosophisch als auch politisch. Man kann diese Gedanken der Rationalisierung hier sehen. Rationalisierung ist Auslöschung von Unterschieden und die Theorie der Organisation bei Bogdanov, das konnte ich vielleicht im Vortrag nicht so darlegen. Da geht es natürlich für ihn potenziell um die kommunistische Gesellschaft und zwar im Wege der Ausmerzung der unterschiedlichen Klassenunterschiede. Also für ihn ist das so etwas Homogenes, Hyperrationales, ein Umfeld, wo Klasse, Ethnos, Religion, nationale Unterschiede völlig verschwunden sind und wir eine perfekt organisierte, harmone Gesellschaft haben. Ich denke, das lässt sich unterschiedlich lesen und interpretieren. Man kann das lesen im Lichte von Organisation und Spontaneität. Das geht zurück auf Lenin und seinen Gedanken der Partei. Liest man Bogdanovs politische Texte dazu, da hat man ganz klar den Gedanken der Organisation. Das heißt, das Ganze hat auch diese politische Konnotation, der Glaube daran, dass Rationalismus gut ist und notwendig ist, um die spontanen, unorganisierten Allianzen zwischen Arbeitern und Bauern aufzulösen. Das ist die gleiche Tradition, die Bogdan und Lenin hier teilen, zumindest im frühen Dialog innerhalb der bolschewistischen Partei. Ich würde allerdings nicht sagen, dass das hier sehr eng angebunden ist an dieses supermenschliche, übermenschliche. Ich denke, hier muss man ein bisschen weiter über diesen Gedanken hinaus blicken. Da geht es nicht nur um die neuen sowjetischen Menschen, den Super- oder Übermenschen. Liest man andere philosophische Texte von Bogdanov, so ist es so, dass da die paradoxe These besteht. Die Elimination von Unterschieden für Bogdanov heißt eher etwas Komplexes, eine reiche Diskussion, die stattzufinden hat zwischen unterschiedlichsten Gruppen. Und mit dieser Theorie kämpft er selber. Und das ist eine sehr positivistische Theorie und er kämpft damit gegen die bereits stalinisierten marxistischen Zirkel. Er hat sehr interessante Debatten geführt in der Akademie für Rote Professoren. Dort sagt er, ganz dann, wenn man diese Unterschiede überwindet, dann kann man wirklich diskutieren zu allen Themen. Wenn man diese Unterschiede noch hat, wird man immer eine Wand treffen, weil die Bourgeoisie und das Proletariat können sich nie auf einen Konsens verständigen. Per definitionem muss einer von beiden verschwinden beziehungsweise sich selbst verändern. Das heißt, der Abbau, die Überwindung von Unterschieden bringt Konsens. Durch Diskussionen auch innerhalb der Partei. Also wie gesagt, es ist ein so ganz pekuläres Phänomen und Bogdanov hat hier eindeutig Aussagen gegen Stalin gemacht zur Literatur und das Verhältnis zwischen Literatur und bildender Kunst. Ich meine, wenn wir das lesen, die Organisation und Spontaneität als Diskussionspunkt, da haben wir bei der konstruktivistisch-produktivistischen Kunstart so eine Schwerpunktsetzung auf Spontaneität, chaotisch entstandene Kunstprodukte, soziale Prozesse. Genau das wird diskutiert. Das war auch ein wichtiger Punkt für Platonow, für Virtev. Als Artikulation in entsprechender Form. So äußert sich das Proletariat, so äußert sich die Bauernschaft. Auf anderer Ebene haben wir natürlich auch die Kollektivierung der Art der Kunst und der Literatur, auch dass man auch da eine Art von kollektivistischer Ausdrucksform hat. Bei Platonow gibt es einen Artikel, der heißt Literaturfabrik. Da diskutiert er eine Literaturmethode, aufbauend auf einem Halbfabrikat, einem Polofabrikat, also ein Halbfabrikat, was man auf der Straße findet, Gesprächsfetzen, Wortfetzen, die der Schriftsteller direkt von den Menschen nehmen muss, sie zusammensetzen muss als künstlerische Montage. Er sagt, da ist nichts zu erfinden, das ist 100% Leben. Vielleicht nehmen wir noch eine Frage vom Publikum. Also eine letzte Frage noch, bitte. Ich würde das Thema der Modelle des sozialistischen Realismus aufgreifen. Robert, tolle Filme, tolle Vortrag, aber sehr futuristisch. Und schon ein Blick in die 60er Jahre. Da haben Sie den Palast der Kultur als kleines Modell gezeigt. Ich weiß, welche Argumentation es gab, bevor man den Palast da ausgebaut hat. Die Diskussion um die Stilistik, die zu wählen sei. Für mich ist interessant, dieses große Modell, was da gemacht wurde von diesem Palast, nämlich für den sowjetischen Pavillon zur Pariser Weltausstellung. Bevor die Modelle der Flugzeuge kamen, gab es Architekturmodelle schon. Es gibt ein eher auch, sagen mal, und wunderschöne Arbeiten zu der Nutzung von Modellen von Plato bis hin zu Korkmodellen, früher aus Marmor und so weiter. Und man hat auch das Dritte Reich als Modell der Zerstörung in der Zukunft gemacht. Wie ist das mit dem Palast? Der wurde ja installiert, das ist ja auch sehr militaristisch bewertet worden von Stalin. Und da gab es auch ganz furchtbare Bilder des sozialistischen Realismus, ganz anders als die Schönheit der Bilder, die wir gesehen haben bei Ihnen. Wie ist es möglich geworden, dass der sozialistische Realismus so schlecht geworden ist? Wenn wir sehen, welche ganz wunderbaren Modelle wir doch gesehen haben hier. Robert, ich muss die Zeit einfach mal nutzen und vielleicht sollten wir nur in 2 Minuten antworten. Danke für die Frage. Das, denke ich, Ihr Kommentar ist auch Zeichen dafür, dass Sie über Modelle und Modellbau und die Rolle von Modellen viel wissen. Ich habe natürlich hier nicht sehr viel zeigen können aus der Geschichte der Modelle. Natürlich gehen die zurück auf, bis ins alte Ägypten. Überall gab es Modelle. Architekturmodelle in Russland findet man schon auch mindestens im 18. Jahrhundert. Und da kommt dieser ganze Aspekt des Dritten Reiches. Aber da weiß ich nicht genug und da kann ich vielleicht sicher keine intelligente Aussage treffen. Ich werde mich lieber konzentrieren auf die Sowjetperiode der 30er Jahre. Da haben wir Tschuschak und da haben wir Grezer im Bibikow, das, was Sie betrachten als Regression zurück ins tote Modell, eine einfache Replik. Und das ist die Ausstellungskontur überall 1937, der Pavillon in Paris, dann in New York, Modelle, jede Menge. Manche sogar sehr gute, funktionierende Modelle und auch einige der Gemälde waren gut Gemälde. Waren nicht nur schlecht, sondern wir haben auch wirklich wichtige Werke. Zum Palast der Sowjets. Der Palast der Sowjets hat nur als Modell existiert, wurde nie gebaut als Realgebäude, aber existierte im Gedächtnis der Menschen. Schirajew ging in den 30er Jahren ins Exil. War 15 Jahre nicht in Moskau, geht nach Italien und sagt folgendes: Rom ist das Gegenteil von Moskau, weil Rom hat all diese Ausgrabungen im flachgelegenen Zentrum und Moskau ist genau umgekehrt. Da haben wir den Palast auf der Höhe und im Flachland liegen dann die äußeren Stadtgebiete. Der Palast ist nie gebaut worden, aber er hat ihn in der Vorstellung. Also diese Modelle wurden experimentell genutzt, um zu sehen, aus welchem Material sollte man bauen. Man hat Windkanäle genutzt, um die Modelle zu testen. Es gab einen Riesendiskurs um diesen Bau des Palastes der Sowjets und wie das Modell dann zu bewerten sei im Blick auf das eigentliche Gebäude. Also Experimentierung, Experimente, Kritik, Transformation der Praxis, wichtiger Schwerpunkt. Vielen Dank für diese sehr intensive und sehr reichhaltige Diskussion. Danke auch für die Fragen und ich hoffe sehr, dass wir den Tag über noch weiter diskutieren werden und unsere Gespräche fortsetzen. Danke sehr.